Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene, heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 20. März 2023, gleich dem 29. Es waren 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt ein Sonderbeitrag unter dem Titel »Zur Begrüßung des Nowruz-Festes«. Anschließend hören Sie die Sendereihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. König von Saudi-Arabien lädt Präsident Raisi zu offiziellem Besuch in Riad ein. Irans Sicherheitschef spricht mit dem irakischen Ministerpräsidenten über Sicherheit an gemeinsamer Grenze. Und EU-Außenbeauftragter. Wiederbelebung der Beziehungen zwischen Teheran und Riad wird zur Stabilisierung der Region beitragen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. König von Saudi-Arabien lädt Präsident Raisi zu offiziellen Besuch in Riad ein. Angaben aus dem Präsidialamt der Islamischen Republik Iran zufolge hat der saudische König Salman bin Abdulaziz den iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi zu einem Besuch in die Hauptstadt Riad eingeladen. Es sei ein entsprechender Brief des Königs eingegangen. Raisi begrüßte die Einladung, hieß es. Dazu teilte der politische Stellvertreter des Präsidialamtes mit: Der Präsident begrüßte die Einladung des Königs von Saudi-Arabien zu einem offiziellen Besuch in Riad und betonte die Bereitschaft des Iran, die Zusammenarbeit zu verstärken. Mohammad Jamshidi schrieb am Sonntag auf seinem Twitter-Account: König Salman bin Abdulaziz von Saudi-Arabien begrüßte in einem Schreiben an Ayatollah Raisi die jüngste Einigung der beiden brüderlichen Länder auf Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, lud ihn zu einem offiziellen Besuch in Riad ein und forderte eine Stärkung der wirtschaftlichen und regionalen Zusammenarbeit. Iran und Saudi-Arabien hatten sich im März nach jahrelanger Eiszeit angenähert und die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen vereinbart. Das Abkommen war unter Vermittlung Chinas zustande gekommen. Irans Sicherheitschef spricht mit dem irakischen Ministerpräsidenten über Sicherheit an gemeinsamer Grenze. Der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hat sich mit dem irakischen Ministerpräsidenten zu Gesprächen über Sicherheit an gemeinsamer Grenze getroffen. Bei diesem Treffen mit Mohammad Shia al-Sudani, Iraks Premierminister, am Sonntagmittag in Bagdad, unterstrich Admiral Ali Shamkhani, dass die strategische Zusammenarbeit zwischen dem Iran und dem Irak die Sicherheit und Entwicklung der Region garantiert. Shamkhani zufolge ist die Islamische Republik Iran immer bereit, die Verfestigung von Sicherheit, Stabilität und Fortschritt im Irak zu unterstützen. Er sagte dazu weiter: Ein geeinter, integrierter und mächtiger Irak ist das Gewicht der Stabilität in der Region. Es bestehe kein Zweifel, dass der Irak zu seiner historischen Position als wichtiger Akteur in regionalen und internationalen Entwicklungen zurückkehren und gleichzeitig die politischen und sicherheitspolitischen Probleme überwinden werde, die diesem Land in den letzten Jahren auferlegt worden seien, und seine einflussreiche Rolle und Funktion in der arabischen und islamischen Welt wieder erlangen werde, sagte der Sicherheitschef der Islamischen Republik Iran. Jede Spannung und Krise in den gemeinsamen Grenzgebieten von Iran und Irak störe die Sicherheit und den Frieden der Menschen und sei ein hemmender Faktor für die Entwicklung der Grenzstädte. Daher sollten alle internen und externen Spannungen und Krisen verursachenden Faktoren entscheidend angegangen und ihre Wurzeln vertrocknet werden, bekräftigte Admiral Shamkhani. Shamkhani sprach sich außerdem für die Weiterverfolgung und schnelle Umsetzung der Vereinbarungen zwischen Teheran und Bagdad aus, insbesondere die Aktivierung gemeinsamer Wirtschaftsprojekte und vor allem des Eisenbahnprojekts Shalamcheh-Basra. Mohammad Shia al-Sudani sagte bei diesem Treffen auch, die irakische Regierung und Nation haben die Unterstützung und Hilfe ihrer irakischen Brüder immer geschätzt, besonders in schwierigen Zeiten. Die Märtyrer Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis seien ein weiteres Beispiel für das Zusammensein der beiden Nationen Iran und Irak. Er fügte hinzu, die Unterzeichnung des wichtigen Sicherheitsabkommens zwischen Teheran und Bagdad zeigt, dass die Sicherheit der beiden Länder nach Ansicht der Verantwortungsträger des Iran und des Iraks nicht voneinander getrennt ist. EU-Außenbeauftragter: Wiederbelebung der Beziehungen zwischen Teheran und Riad wird zur Stabilisierung der Region beitragen. Laut dem EU-Außenbeauftragten sei die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien eine gute Nachricht und dieses Abkommen werde zu einer Verringerung der Spannungen im Westasien führen. Josep Borrell begrüßte am Sonntagabend die Vereinbarung zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein, der sich derweil in Norwegen in Brüssel aufhält, sagte Borrell, dass die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zur Stabilität der westasiatischen Region beitragen werde. Laut der Informationswebseite der Europäischen Union erklärte Borrell, in letzter Zeit haben wir gesehen, dass Saudi-Arabien und der Iran ihre Beziehungen normalisieren. Dies wird der Region mehr Stabilität verleihen. Vergessen wir nicht, dass die erste Verhandlungsrunde in Bagdad zu einem positiven Ergebnis geführt hat. Der EU-Außenbeauftragte betonte, Bagdad sei der Schauplatz dieser wichtigen Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien gewesen und fügte hinzu, dies ist ein guter Grund, ihre Politik als Erbauer gut nachbarlicher Beziehungen zu begrüßen. Sie schaffen nicht nur Stabilität in ihrem Land, sondern tragen auch dazu bei, Stabilität in der Region zu schaffen. Netanyahu und Biden sprechen über Iran. Der israelische Premierminister und der US-Präsident haben in einem Telefonat über die nuklearen Aktivitäten des Iran gesprochen. Das Telefongespräch zwischen Benjamin Netanyahu und Joe Biden habe sich auf Irans nukleare Bedrohung konzentriert, berichtete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur ISNA. Netanyahu war einer der Hauptunterstützer des Ausstiegs der vorherigen US-Regierung aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen im Jahr 2018. Im Rahmen dieses Abkommens wurden die nuklearen Aktivitäten des Iran im Austausch gegen die vollständige Aufhebung seiner Sanktionen eingeschränkt. Die im März 2021 mit dem Amtsantritt der Regierung von Joe Biden begonnenen Verhandlungen zur Wiederbelebung des Nuklearabkommens in Wien stehen vor einer mehrmonatigen Pause ohne konkrete Ergebnisse. Am 8. Mai 2018 gab der frühere US-Präsident Donald Trump den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem JCPOA bekannt. Ein Jahr später, also am 8. Mai 2019, setzte auch Iran seine nukleartechnischen JCPOA-Verpflichtungen schrittweise aus, kündigte aber gleichzeitig an, seinen Verpflichtungen voll wieder nachzukommen, sobald sich auch andere Vertragspartner an ihren JCPOA-Verpflichtungen halten. Laut Iran müssten die westlichen JCPOA-Partner den notwendigen politischen Willen zeigen, um diesen Prozess zu durchlaufen. Netanyahu und Biden erörterten auch die internen Entwicklungen in den besetzten Gebieten und die jüngsten Ereignisse im Westjordanland. Australien verhängt neue Sanktionen gegen iranische Bürger und Unternehmen. Die australische Regierung hatte neue Sanktionen gegen iranische Einzelpersonen und eine Institution wegen Menschenrechtsverletzungen im Iran und seiner militärischen Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine verhängt. Laut der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur ISNA gab die Webseite des australischen Außenministeriums am Sonntag bekannt, dass sie im Zusammenhang mit dem Tod von Mahsa Amini und den darauf folgenden jüngsten Unruhen 14 Iraner wegen grober Menschenrechtsverletzungen und Gewalt im Iran mit Sanktionen belegt habe. Die Sanktionen betreffen Angestellte der Sittenpolizei sowie hochrangige Justizbeamte und politische und militärische Verantwortungsträger des Iran. Das australische Außenministerium warf dabei dem Iran vor, Russland im Ukraine-Krieg militärisch zu unterstützen, indem er Moskau mit Drohnen versorgte, eine Behauptung, die stets von Iran und Moskau bestritten wurde. Präsident Assad reist in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der syrische Präsident ist am Sonntag zu einem offiziellen und unerwarteten Besuch in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, eingetroffen. Angaben der Nachrichtenagentur Sputnik zufolge traf der syrische Präsident Bashar al-Assad mit seiner Frau Asma al-Assad in Abu Dhabi ein. Nach Angaben des syrischen Präsidentenbüros wurde Bashar al-Assad bei seiner Ankunft am Flughafen von Abu Dhabi vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, begrüßt. Dann gingen beide Seiten zum Ras al-Watan, al-Watan-Palast in Abu Dhabi, um Verhandlungen aufzunehmen. Einige Kampfjets hätten das Flugzeug von Bashar al-Assad als Willkommensgruß eskortiert, als es in den Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate eingeflogen sei. Als Assad angekommen sei, sei eine offizielle Begrüßungszeremonie abgehalten und 21 Kanonen abgefeuert worden, hieß es aus der Erklärung dazu weiter. Assad wird von einigen Ministern, darunter der Wirtschafts- und Handelsministern, der stellvertretende Außenminister, der Geschäftsträger der syrischen Botschaft in Abu Dhabi und der syrischen Informationsminister begleitet. Nach seinem Treffen mit Präsident Assad begrüßte bin Zayed in einem Tweet den Besuch des syrischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emirate. Darin schrieb er weiter: »Wir haben positive und konstruktive Verhandlungen geführt, um brüderliche Beziehungen zu unterstützen und sie zum Wohle der beiden Länder und der brüderlichen Nation auszubauen, sowie die Zusammenarbeit und Koordination in Fragen zu stärken, die zur Stabilität und Entwicklung in Syrien und der Region beitragen.« Saudi-Arabien und die Türkei unterzeichnen 8 Wirtschaftsabkommen. Saudi-Arabien und die Türkei haben am Samstag, dem ersten Tag des gemeinsamen Geschäftstreffens zwischen den beiden Ländern, 8 Abkommen unterzeichnet. Der türkische Handelsminister Mehmet Muş erklärte auf dem von der Union der saudischen Handelskammer organisierten Treffen in Riad, Saudi-Arabien und die Türkei seien wirtschaftlich vielversprechende Länder und hätten viele Wettbewerbsvorteile. Die Türkei hoffe, ihr Handelsvolumen in den kommenden Jahren auf 10 Milliarden Dollar steigern zu können, fügte der türkische Minister hinzu. Er erklärte, dass die Höhe der ausländischen Investitionen in der Türkei 285 Milliarden Dollar erreicht habe und rief die saudischen Unternehmen auf, in den türkischen Markt einzutreten und die Investitionsmöglichkeiten und Anreize in seinem Land zu nutzen. Der saudische Handelsminister Majid bin Abdullah al-Ghassabi sagte auch, dass dieses Treffen viel dazu beitragen werde, neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Riad und Ankara zu finden. In diesem Zusammenhang sagte Hassan bin Mujab al-Hawazi, der Präsident der Union und der saudischen Handelskammer, dass die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Türkei, die 1929 begannen, eines der besten internationalen Modelle darstellen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils bewölkt bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7, Mashhad 13, Isfahan 14, Shiraz 13 und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserem Sonderbeitrag unter dem Titel Zur Begrüßung des Nowruz-Festes.
Nowruz ist das Nationalfest der Iraner. Nowruz ist der Beginn eines neuen Jahres zum Frühlingsanfang. Die Bräuche zu diesem fröhlichen Anlass beginnen ungefähr 4 Wochen vorher und dauern bis zum 13. des neuen Jahres. Wir stellen heute einige Bräuche zur Nowruz-Begrüßung vor. In den letzten Tagen des alten Jahres ziehen Frühlings- und Nowruz-Boten durch die Stadtviertel und Dörfer mit ihren fröhlichen Liedern. Feiern Sie den Abschied vom kalten Winter und kündigen das herannahende Neujahr an. Dieser Brauch ist schon alt und wird in verschiedenen Formen gepflegt, zum Beispiel als sogenanntes Kuse Bornishin, Ortash Afruz, Mir Nowruzi oder Nowruzi-König. Der iranische Gelehrte Abu Reyhan Biruni, 973 bis 1048 nach Christus, berichtet in seinem Buch Al-Tafhim von dem Brauch des Kuse Bornishin und schreibt, dass dieser Brauch aus legendären Zeiten stammt. Er berichtet, ein Mann in lustiger Bekleidung, der amüsante Dinge tat, wurde auf einen Esel gesetzt und durch die Stadt geführt. Ein anderer Brauch, der einige Tage vor dem Nowruz begann und bis 2 Wochen nach dem Neujahrsanfang üblich war, ist Ortash Afruz gewesen, was so viel wie Feuermacher bedeutet. Die Ortash Afruz waren Musiker und Theaterspieler. Der eine schwärzte sich das Gesicht und kleidete sich in Rot, ein anderer trug eine brennende Fackel und ein dritter ging auf Stelzen. In Begleitung von Musikanten führten sie lustige Programme durch und spielten mit dem Feuer. Dafür wurden sie von den Zuschauern mit einem Trinkgeld belohnt. Mit der Zeit erfuhren diese kleinen Theaterstückchen natürlich Änderungen. Heute erinnern die Haji Firuz an diesen früheren Brauch. Gegen Ende des Wintermonats Esfand schwärzen sich die Haji Firuz das Gesicht und kleiden sich in Rot. Sie ziehen durch die Straßen und kündigen mit ihrem Gesang in Begleitung von rhythmischer Musik das Kommen des Frühlings und den Abschied vom Winter an. Das Rot ihrer Bekleidung ist Zeichen für die Freude und Frische des Frühlings und ihr geschwärztes Gesicht soll an die dunklen und kalten Tage des Winters erinnern, der nun das Weite sucht. Ein anderer Brauch nennt sich Mir Nowruzi oder Padishah Nowruzi, so viel wie Neujahrskönig. Dieser Brauch ist auch heute noch in einigen Gegenden Irans üblich. Dabei wird in einer kleinen Zeremonie aus der Masse und den ärmsten Schichten ein Mann ausgesucht, der einige Tage in der Ortschaft oder im Dorf bestimmen darf. Einige weitere Männer werden als seine Mitarbeiter und Diener ausgewählt. Während seiner Herrschaft, die normalerweise 5 Tage dauert, erteilt der Neujahrskönig zum Vergnügen aller lustige Befehle. Früher zogen auch kurz vor dem Neujahrsfest kleine Sängergruppen namens Nowruz Khan von einem Ort zum anderen, besonders in den nördlichen Provinzen Gilan und Mazandaran und Aserbaidschan. Ebenso wie in der Provinz Fars im Südiran war dieser Brauch üblich. Die Nowruz Khan besangen die Natur und oftmals begannen ihre Lieder mit einigen Reimen zur Ehrung des Propheten und der Imame. Zu den Nowruz-Bräuchen, die erhalten blieben, gehört der Hausputz vor dem neuen Jahr, allgemein bekannt als Khane Tekani, wörtlich Rütteln des Hauses. Nicht nur die Häuser, sondern die ganze Stadt wird herausgeputzt. In Wahrheit ist dieses große Saubermachen von Haus und Hof und Straßen am Jahresende ein Sinnbild für die Befreiung von dem Belag des alten Jahres, um hell und frisch dem neuen Jahr entgegenzugehen. Der Islam unterstreicht ohnehin die Sauberkeit. Ein Zeichen für Glauben ist gemäß dem Propheten die Sauberkeit. Am Hausputz nehmen alle Familienmitglieder teil. Natürlich gehören auch Einkäufe zu den Vorbereitungen zum neuen Jahr. Es werden neue Kleidung, Obst, Süßigkeiten, Nüsse und etwas Neues fürs Haus besorgt. Daher herrscht überall in den Geschäftspassagen und auf dem Basar jede Menge Betrieb. Zum neuen Jahr möchten sich alle neu kleiden und ihren Neujahrsgästen mit dem Besten bewirten. In der letzten Woche vor dem Neujahrsfest werden dann Glückwunschkarten für Freunde und Familie in anderen Städten oder im Ausland verschickt. Viele sind nun natürlich dazu übergangen, eine SMS oder E-Mail zu verschicken.
Im letzten Monat des Winters, dem Eswand, lässt man kleine Körner keimen und die grünen Sprösslinge zieren dann als Nowruz-Grünes, Sabzeye Nowruz, die Neujahrsfesttafel. Früher hat man 25 Tage vor dem Neujahr auf dem Stadtplatz entsprechend der Monatszahl 12 kleine Säulen aus Rotziegeln errichtet und auf jeder Getreidekörner oder Hülsenfrüchte gesät, nämlich Weizen- und Reiskörner, Hirsekörner, Bohnen, Erbsen, Linsen und so weiter. Je nachdem, wie gut eine Saat aufging, sah man darin ein Zeichen für eine gute Ernte im kommenden Jahr. Auch der Garten kommt zu Nowruz nicht zu kurz. Wer einen hat, der bereichert ihn mit neuen Blumen und jungen Bäumen. Und die Stadtverwaltung lässt ebenso neue Blumen und Bäume in den Parks und an den Straßenrändern anpflanzen. Das frische Grüne und die Blumen sind Zeichen für den Frühling und die Entfaltung der Natur und bringen neues Leben. Zum Neujahresfest gehören die Neujahrsspezialitäten. In einigen Gegenden Irans bereiten die Frauen gemeinsam verschiedene Süßigkeiten vor. Die hausgemachten Süßigkeiten sind besonders lecker. Eine typische Nowruz-Delikatesse ist Samanu. Samanu beginnt mit einem iranischen S und es gehört zu der Nowruz-Festtafel Haftzin, die 7S. Samanu wird aus Weizenkeim zubereitet und ist sehr kräftigend. Am Abend zum Nowruz versammelt sich die Familie zu einem besonderen Essen. Es ist auch ein alter Brauch, vor dem Beginn des neuen Jahres der Verstorbenen zu gedenken. Die Menschen gehen an die Gräber. Es ist üblich, auf dem Friedhof anderen etwas zum Essen anzubieten. Zum Beispiel die Süßspeise Halva oder Datteln. Auf den Gräbern der neulich Verstorbenen zünden sie eine Kerze an oder stellen ein Licht auf. In einigen Städten ist es üblich, dass die Familien, in denen sich neulich ein Trauerfall ereignet hat, ihre Angehörigen und Freunde mit einem Essen oder mit Halva bewirten. Auf diese Weise bringen die Iraner zum Ausdruck, dass sie ihre Verstorbenen nicht vergessen werden. Ein weiterer schöner Brauch ist das Spenden an Bedürftige. Die Iraner sind davon überzeugt, dass jeder Mensch und Muslim eine wertvolle Tat begeht, wenn er den anderen bei der Lösung ihrer Schwierigkeiten hilft, insbesondere anlässlich des herannahenden neuen Jahres. Gegen Ende des alten Jahres wird im Zusammenhang mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu einem großen Wohltätigkeitsfest aufgerufen, damit mit Hilfe der Spenden auch den ärmeren Familien ein schönes Neujahrsfest bereitet werden kann. In Hoffnung auf ein segensreiches neues Jahr gehen wir also alle beschwingt dem Frühling entgegen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es geht weiter mit unserem ersten Musikstück mit dem Titel Bahar Omad, Frühling ist gekommen. Gesungen wird es von Mehrdad Kasemi.
Thank you. خوش ازار آمد کسی آمد کسی آمد که ناکس رو کسی گردد مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند
Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Liebe Hörerfreunde, im letzten Beitrag sagten wir, dass die Moscheen, Madores, Universitäten, Bibliotheken und weitere andere Einrichtungen für Wissenschaft und Kultur einen wesentlichen Beitrag zur Entfaltung der islamischen Zivilisation und Kultur leisteten. Wir setzen dieses Thema fort. Zu den wissenschaftlich-kulturellen Einrichtungen, die sich auf den Fortschritt der islamischen Zivilisation auswirkten, gehörte der Bau von öffentlichen Büchereien. Sie wurden Darul Ilm, Haus des Wissens, genannt, und mit ihrer Errichtung wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, begonnen. Diese öffentlichen Bibliotheken entstanden aufgrund der guten islamischen Sitte des Stiftens. Als Beispiel kann das Darul Ilm der Fatimiden genannt werden. Es wurde 395 nach der Hijra in Kairo eingerichtet, ca. 1005 nach Christus. In diesem Darul Ilm wurden Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet und mehr als 1 Million Buchbände aufbewahrt. Auch das Darul Ilm von Mosul, Irak, wurde berühmt. In seinem Buchschatz befanden sich Werke über alle wissenschaftlichen Fächer. Weitere bekannte Kulturzentren der islamischen Welt waren unter anderem die Darul Ilm in Trablus in Bagdad und in Beitul Muqaddas, Jerusalem. In jedem dieser Häuser des Wissens wurden tausende Buchbände aufbewahrt und waren zahlreiche Gelehrten mit Forschung und der Abfassung von Büchern beschäftigt. Eine weitere wissenschaftlich-kulturelle Einrichtung, welche zur Entfaltung der islamischen Kultur beitrug, waren die sogenannten Nizamiye. Mitte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, erste Hälfte des 11. Jahrhunderts, hat Haji Nizamul Mulk, der Wazir des Seldschuken-Herrschers Al-Barsalan, ein Lernzentrum in Bagdad gegründet, welches mit Nizamiye bekannt wurde. Nizamul Mulk hat in Neishabur, Khorasan, und in anderen Städten weitere solche Zentren, welche den heutigen Universitäten ähneln, eingerichtet. Er verhalf damit der höheren Bildung in der islamischen Zivilisation auf ihren höchsten Stand. Die Nizamiye von Bagdad, sie wurde 459 nach Hijra, ca. 1057 nach Christus gegründet, wurde eine der bekanntesten dieser Hochschulen. Dort hat Abu Ishar Shirazi unterrichtet. Nach ihm gelangte der höchste Lehrstuhl an Ghazali. Danach fand die Gründung von Madrasa überall in der islamischen Welt Verbreitung. Die Nizamiye-Bibliothek in Bagdad war die erste islamische Universitätsbibliothek und wurde sehr berühmt. Nizamul Mulk ließ sie erbauen und hat sie beaufsichtigt. Bei einem seiner Besuche verfasste er ein Buch über Hadithe, Überlieferungen. Ein Teil der Chronik über die Verwaltung dieser Bücherei blieb erfreulicherweise erhalten. Die Madaress und wissenschaftlichen Zentren, die Hoca Nizamul Mulk errichtete, entstanden alle im Seldschukenreich, und da Nizamul Mulk der Gründer war, wurden sie als Nizamiye berühmt. Die Anlage der Nizamiye in Bagdad war groß und besaß mehrere geräumige Vorterrassen und Unterkunftsmöglichkeiten für die Dozenten, eine Moschee und eine Bibliothek. In den Madaris und Nizamiye fanden religiöse Disputationen, Veranstaltungsprogramme und Versammlungen statt. Sie waren unter den Gelehrten und Rechtsgelehrten in der islamischen Welt sehr beliebt. Hoca Nizamul Mulk entschloss sich, Bagdad in ein Zentrum für den Austausch religiöser Meinungen umzuwandeln. Er machte die Nizamiye zum größten Zentrum der islamischen Öffentlichkeitsarbeit und wollte damit gegen die massive Werbung der Ismailiten in der Al-Azhar-Universität von Kairo, dem Zentrum der fatimidischen Kalifen, vorgehen. So wurde die Nizamiye in Bagdad zu einem großen islamischen Zentrum und berühmter als alle anderen wissenschaftlichen Lehrzentren in irakischen Städten und Städten des nordostiranischen Khorasan. Zu Beginn beschränkte sich der Lehrplan an der Nizamiye in Bagdad auf das schiitische Religionsrecht, Hadith-Lehre und die Koranrezitation. Dann wurden immer mehr Fächer gelehrt, Religionsrecht und Grundprinzipien, Hadith und Überlieferungen, Koranerläuterung und Koranwissenschaften, Scholastik, aber auch Mathematik, Medizin und Literaturwissenschaften. Der Verfasser des Buches Wasoyoye Hoca Nizamul Mulk erwähnt 85 Dozenten an der Bagdader Nizamiye. Zu ihnen gehörte Abdullah Tabari, 839 bis 922 nach Christus, Abu Hamid Muhammad Ghazali, 1058 bis 1111 nach Christus, und Abu Muhammad Khorazmi, verstorben 1172 nach Christus. Auch die Zunahme der wissenschaftlichen Bedeutung von Nishabur in Khorasan ist Nizamul Mulk und den Seldschuken zu verdanken. Die Stadt Nishabur, westlich von Maschet, kann sich rühmen, in dieser Zeit Größen wie Hakim Omar Khayyam, Imam Muwafiq Nishaburi, Imam al-Haramein, Jowaini und Attar Nishaburi hervorgebracht zu haben. Auch in dieser Stadt wurde nämlich eine Nizamiye errichtet. Hinsichtlich der Zahl ihrer Lehrmeister und Religionsgelehrten, ebenso wie hinsichtlich des wissenschaftlichen Niveaus, wurde sie nach der Nizamiye in Bagdad das zweitwichtigste Lehrzentrum. Hoca Nizamul Mulk gründete auch in Isfahan eine Nizamiye, wo berühmte Gelehrte unterrichteten. Die Nizamiye in Isfahan genoss hohes Ansehen als ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft und Religion. An ihr unterrichteten zum Beispiel Abu Bakr Muhammad Khojandi, gestorben 483 nach der Hijra, etwa um 1090 nach Christus, und Abu Mali Warkani, gestorben 559 nach der Hijra, etwa um 1164 nach Christus. Die Nizamiye in Balch hatte ebenso bekannte Lehrmeister wie Adam ibn Asad, Sohrawardi und berühmte Schüler wie Watwat. Die Nizamiye von Basra, Irak, war größer als die von Bagdad. Sie wurde aber später zerstört und im Norden Basras wurde eine neue Madrasse mit dem gleichen Namen errichtet. Um 1189 nach Christus erbaute Salahuddin Ayyubi eine Madrasa in Beitul Muqaddas und die Herrscher der Muwahhidun errichteten in Nordafrika solche Lehrzentren. In Granada entstand um 1349 nach Christus eine große Madrasa. Im Osten der islamischen Gebiete wurde die Tradition des Madrasa-Baus fortgesetzt. Zum Beispiel kann auf die Mustansiriyah-Madrasa in Bagdad am Tigris hingewiesen, ebenso wie auf die Madrasa in Zentralasien, insbesondere die Madrasa in Samarkand, hingewiesen werden. Außerdem gehören zu den berühmten Madrasas Lehrzentren der Schiiten, die von den Safawidenkönigen in Isfahan und Shiraz erbaut wurden, wie die Madrasa Charbagh in Isfahan und die Khan Shiraz Madrasa in Shiraz, an welcher der berühmte iranische Theosoph Mulla Sadra gelehrt hat. Seit Beginn des Mittelalters haben einige der Einrichtungen für hohe Bildung eine Weiterentwicklung erfahren. Die weiter existierende Karawin Madrasa in Fez, Marokko, ist 11 Jahrhunderte alt und wahrscheinlich die älteste Universität auf der Welt. Auch die Jaume al-Azhar von Kairo, die zu Beginn eine schiitische Universität war, feiert nun das erste Jahrtausend ihres Bestehens. Ein weiteres Beispiel ist der theologische Lehrkreis für Schiiten, der im 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, in Najaf, Irak, gegründet wurde und auch heute noch tätig ist. Das theologische Lehrzentrum in Najaf gilt heute als eine der größten theologischen Hochschulen in der islamischen Welt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem zweiten Musikstück Gule Bahari, Frühlingsblume, vorgetragen von Alireza Eftekhari.
Thank you. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دلم خبر نداری، لحظه لحظه میدوم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل خبر نداری، لحظه لحظه میروم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. چشمان من افتاد تا ببینی چرا هر دم سرشک غم به دامان من افتاد. ای نسیم پریان پوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش. ای نسیم پرنیان پوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش. لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دانم ندهم نگاه دلجوی تو. ای نسیم پرنیان پوش،
در دل نگردد آتش عشق تو خاموش. ای نسیم پرمیان کش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش. لحظه لحظه می دود دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم بدهد نگاه دلجوی تو.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.